Kleine Kinder haben eine besondere Weise, in der sie mit Schuld umgehen. Und ich finde es manchmal komisch, manchmal lustig und oft interessant. Die kleinen Kinder zu Hause, wir können eine Hausregel haben. Wir können sagen, wenn wir Hunger haben, dann müssen wir zuerst fragen. Und in der Regel werden wir etwas Gesundes essen. Aber wir verstehen auch als Erwachsene, dass oft, besonders bei den Kleinen, dass wir etwas Süßes auch im Schrank haben. Vielleicht diese Butterkekse, die Schokolade drauf haben. Oh, die sind sehr lecker. Es kann sein, könnt ihr euch vorstellen, dass wir so eine Packung im Schrank haben. Und wir haben zu den Kindern, kleinen Kindern gesagt, die Kekse dürfen wir nicht essen. Und wir arbeiten zu Hause, wir haben Aufgaben zu tun oder wir machen etwas und dann hören wir etwas in der Küche. Und wir denken, ich denke, dass mein Kind keinen Bananen nimmt oder Apfel nimmt, aber ich weiß ganz genau, dass diese Packung gerade geöffnet ist. Und wir gehen in die Küche und wir sehen, dass das Kind da ist mit den Keksen. Und das Kind nimmt ein bisschen und dann wir sagen, liebes Kind, und was machen die kleinen Kinder? Nicht uns als Erwachsene natürlich, aber die kleinen Kinder. Ich habe nichts getan, sogar wenn Schokolade auf dem Gesicht ist. Wir sagen, zeig mir die Hände. Die Hände kommen raus und es gibt Schokolade überall. Und dann fragen wir, was hast du gegessen? Nichts. Aber als Erwachsene, natürlich gehen wir nicht mit Schuld um in dieser Weise. Wir sind viel mehr entwickelt. Und wir haben gelernt, wie wir die Schokolade schnell entweder wegnehmen oder einfach nicht mehr, wie man diese Schokolade nicht merken kann. Aber wir verstehen auch, wenn wir ehrlich sind von Herzen, wir verstehen auch, dass wir irgendwie mit Schuld umgehen müssen. Und hier in der Eckstein-Gemeinde haben wir Zeit verbracht, durch die Solas zu predigen. Wir haben schon 3 Predigten gehört. Wir haben eine Predigt heute über Sola Fide und dann haben wir noch eine Predigt. Und in dieser Reihe der Predigten haben wir versucht, auch Gott zu verherrlichen durch sein Wort. Ganz am Anfang haben wir gesagt und haben wir gesehen in der Predigt, dass wir die Schrift haben. Wir haben Gottes Wort. Und nur durch die Bibel können wir Wahrheit von Gott bekommen. Und in dieser Schrift, in der Bibel, sagt Gott uns, dass er herrlich ist. Natürlich können wir nach draußen schauen. Wir können die Herrlichkeit Gottes in einer Weise sehen. Aber wenn wir durch die Bibel lesen, dann sehen wir, dass Gott herrlich ist. Und wir haben auch hier in der Eckstein-Gemeinde versucht zu betonen, dass wir Gottes Herrlichkeit sehen in der Errettung. Wenn wir Epheser 1, 3 bis 14 vorlesen, dann sehen wir dreimal, dass wir errettet sind, dass Gott uns gerettet hat, um sich selbst zu preisen oder loben. Und wenn wir verstehen, dass wir gerettet sind, dann werden wir auch sagen, oh, Gott ist herrlich. Gepriesen sei Gott. Dann haben wir auch letztes Mal in der Predigt gesehen, dass diese Errettung nur durch Gnade kommt. Wir haben keine Chance. Wir haben keine Gelegenheit als sündige Menschen. Wir haben keine Kraft in uns selbst, diese Errettung zu schaffen. Wir haben keine Gelegenheit, keine Kraft, nichts in uns selbst. Wir haben gar nichts, die wir mitbringen könnten, damit wir eine Beziehung mit Gott anfangen. Es ist nur durch Glaube, durch Gnade, durch Gottes Gnade. Und heute möchten wir ein bisschen darüber sprechen, dass diese Rettung, die wir haben, kommt zu uns durch Gnade. Sola fide, können wir auch sagen, allein durch Glaube. Dieses Prinzip von der Reformation ist vielleicht uns nicht neu. Wir verstehen auch, was das Evangelium ist. Hier in der Eckstein-Gemeinde predigten wir auch durch das Markus-Evangelium. Und wir haben versucht auch zu betonen, dass das Evangelium von Gott kommt. Und das Evangelium bedeutet, dass wir laut Markus 1, 14 und 15, dass wenn wir verstehen, dass das Reich Gottes nahe ist, dann müssen wir in einer bestimmten Weise reagieren. Das heißt, im Glauben, und wir müssen Buße tun. Und heute möchte ich ein bisschen mehr über Glaube reden und sprechen und lehren. Und ich werde heute Morgen vier Fragen stellen, und die Fragen sind im Wochenendeblatt. Ihr könnt diese Frage anschauen, lesen und mit mir durch diese Fragen arbeiten. Wir möchten ein bisschen tiefer gehen. Diese Predigt ist nicht allumfassend. Ich kann nicht alles sagen zu diesem Thema, was wir sagen können. Aber ich habe versucht, vier richtige Fragen zu stellen für uns heute, die nicht nur theoretisch sind, sogar wenn wir ein bisschen Zeit verbringen in der Theologie oder etwas theologisch zu erklären, aber diese Punkte, diese Wahrheiten, die wir von der Bibel haben, sind für uns super praktisch auch. Lasst uns die erste Frage stellen. Wie können sündige Menschen vor Gott stehen? Wie können sündige Menschen vor Gott stehen? Wir haben oft gesehen, oft hier in der Eckstein-Gemeinde gesagt, darüber geredet, dass der Mensch ein Sünder ist. Letztes Mal hat Marco das ganz klar und deutlich gepredigt. Falls ihr die Predigt nicht gehört habt, dann könnt ihr auch online gehen und diese Predigt hören. Heute werden wir viel Zeit in Römerbrief verbringen. Vielleicht könnt ihr Römerbrief aufschlagen. Es gibt andere Verse, die wir anschauen werden, aber hauptsächlich werden wir durch einige Bibelstellen hier im Buch Römerbrief anschauen und durcharbeiten. Und wenn wir mit Römerbrief 3, 9 anfangen, dann sehen wir eine kleine Wiederholung von dem wir gelernt haben. Römerbrief 3, Vers 9. Wir lesen hier in der Bibel, in der Schrift, in Gottes Wort. Wie nun haben wir etwas voraus? Ganz und gar nicht. Denn wir haben ja vorhin sowohl Juden als Griechen beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde sind. Wer ist unter der Sünde? Alle. Es gibt keine Frage hier. Alle unter der Sünde. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Wie viele Menschen hier auf der Erde fragen nach Gott? Wie viele Menschen auf der Erde, wie wir letztes Mal gesehen haben, wenn wir Epheser 2 verstehen, dass wir tot in Übertretung sind? Wie viele Menschen hier auf der Erde stehen auf am Sonntagmorgen und denken in sich selbst, heute soll ich nach Gott suchen? Heute soll ich nach Gott jagen. Laut der Schrift, das passiert nicht. Wir sind alle Sünder. Wir haben ein Problem mit Gott, weil wir gesündigt haben. Und diese Sünde ist überall in uns. Wir können diese Sünde nicht wegnehmen. Wir haben ein Problem mit der Sünde. Aber vielleicht sagen wir, ach Nick, es ist kein Problem. Weil ich verstehe, dass ich ein Sünder bin, aber wenn ich auch einfach anschaue oder wenn ich gucke und sehe, dass alle anderen Menschen Sünder auch sind, dann kann ich auch sagen, es ist kein Problem. Ich bin nicht so schlecht als er. Ich bin nicht so eine große Sünder als sie. Es ist kein Problem. Ich kann das Leben einfach genießen in meinem Zustand. Aber das Problem ist nicht, dass wenn du neben mir stehst, dass du gut aussiehst. Das ist nicht das Problem. Wir haben sogar in dieser Weise eine falsche Ermutigung, weil das Problem ist, dass eines Tages Gott wird in die Küche kommen und er wird sehen, dass ich Schokolade überall drauf habe, auf meinem Gesicht, auf meinen Händen, am Hemd, überall habe ich Schokolade und ich bin schuld. Aber Gott selbst, er ist heilig. In Matthäus 5, 48 lesen wir, darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer Vater im Himmel ziemlich gut ist. Gleich wie euer Vater im Himmel, ja, er ist ziemlich rein. Er ist fast perfekt. Das ist nicht, was wir in der Schrift lesen. Hier sehen wir den Text vor uns in der Bibel. Gleich wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und wir sehen das gleiche Prinzip in 1. Petrus 1, 16. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wir verstehen, dass Gott heilig ist. Wir glauben, dass Gott heilig ist. Und das Problem, das wir haben, ist, dass ich nicht heilig bin und du bist auch nicht heilig. Und eines Tages werden wir vor Gott stehen. Und er in seiner Herrlichkeit, in seiner Heiligkeit als perfekt und vollkommen Gott wird dich fragen, warum soll ich dich in meinen Himmel lassen? Und hier haben wir ein großes Problem. Weil ganz einfach kann Gott und darf Gott einfach sagen, weg von mir, du Sünder. Ich habe nichts zu tun mit dir. Gott hat den Maßstab oder die Richtlinie so hoch gesetzt. Und wir wissen, dass wir ein Problem damit haben. Weil jeden Tag sehe ich auch, sogar wenn ich versuche, etwas Schönes oder Gutes zu tun, ich verstehe auch, dass ich ein Sünder bin, dass ich gesündigt habe und dass ich mich nicht rein machen kann, nicht in mir selbst. Egal, was wir machen, wir können das Problem nicht lösen. Es geht nicht weg. Wir versuchen, etwas Gutes zu tun, aber dieses Problem nicht weggeht. In Matthäus hat Jesus auch gelehrt, dass deine Gerechtigkeit übertreffend sein muss, wenn wir denken, dass wir in uns selbst in den Himmel kommen könnten. Matthäus 5,20. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Und wer waren die Schriftgelehrten und Pharisäer damals? Sie waren die Vorbilder von religiösen Menschen und sie haben es auch nicht geschafft. Es war unmöglich. Martin Luther in der Zeit der Reformation hat mit dieser Frage gekämpft. Obwohl man versucht und arbeitet und strebt, vor Gott gerecht zu stehen, ein schlechtes Gewissen erinnert ihn, der Martin Luther, dass er es nicht schaffen kann. Lass mich ein bisschen von seinem Zeugnis vorlesen. Ein Zitat, den wir vielleicht gut kennen oder schon gehört haben, aber was sehr hilfreich ist. Von Martin Luther selbst, er hat geschrieben, ich aber, der ich mich so untadelhaft, ich auch als Mönch lebte, vor Gott als einen Sünder befand und ein unruhiges Gewissen hatte. Habt ihr verstanden, sogar wenn ich das nicht gut vorgelesen habe? Ich aber, der ich mich so untadelhaft. Er hat versucht, als Mönch perfekt zu sein, untadelhaft. Ich auch als Mönch lebte, vor Gott als einen Sünder befand und ein unruhiges Gewissen hatte, auch die Zuversicht nicht fassen könnte, dass er durch meine Genugtuung versöhnt werde. Es gab nichts, das Martin Luther gemacht hat, dieses unruhiges Gewissen wegzunehmen. Er hat auch gesagt, liebte nicht den gerechten Gott, der die Sünde straft. Ja, ich hasste ihn. Haben wir das klar verstanden? Ich hasste ihn, nicht hasste im Sinn von haben, sondern gehasst hat. Ich hasste ihn. Und wenn auch nicht mit geheimem Lästern, so zürnte ich doch sicherlich mit gewaltigem Murren auf Gott und sagte, als ob es in der Tat nicht genug wäre, dass die Elenden und durch die Erbsünde ewig verlorenen Sünder durch das Gesetz der Heiligen, 10 Geboten mit jeder Art von Unglück beladen sind, müsste denn Gott auch noch durch das Evangelium Jammer, auf Jammerhäufen und dass auch durch das Evangelium seine Gerechtigkeit und seinem Zorn abdrohen. So wutete ich in meinem Busen und unruhigte ich den Gewissen, doch klopfte ich ungestüm bei Paulus und dieser Stelle an, indem ich aufs heftigste danach durstete, zu wissen, was Paulus meine. Er hat verstanden, dass dieses Problem riesig ist. Und sogar als er die Bibel gelehrt, nicht nur gelernt, sondern gelehrt hat, hat er bemerkt, dass in sich selbst man, der Mensch, kann nicht zum Gott kommen. In diesem Kampf hat seine Angst vor Gott ihn zur Schrift aber angetrieben. Er hat die Antwort von der Schrift auch durch sein Studium wieder gefunden. Nicht, dass diese Antwort unbekannt in der Kirchengeschichte war, aber zu diesem seit 1000 Jahren ist aber die Kirche, die katholische Kirche, weg von dieser Wahrheit, dieser Antwort weggewandelt. In der Zeit Martin Luthers hat die Kirche gelehrt, dass der Mensch vor Gott stehen kann, wenn er glaubt und gute Werke tut. Es war nicht der Fall, dass die Kirche damals gesagt hat, nur durch gute Werke kann man vor Gott gerecht stehen. Sie glauben auch in Glaube. Und die Kirche hat auch gesagt, man muss glauben, aber dazu muss man auch gute Werke tun. Und durch diese zwei wird man Beziehung mit dem Herrn haben. Kann man auch in der Zukunft vor Gott stehen. Aber sie lehren Glauben und sie lehren Glauben plus. Und hier war es Luther bewusst, dass sogar Glauben plus oder Glauben dazu oder Glauben und ist unmöglich, unerreichbar, völlig unmöglich. Aber er hat Römerbrief 1, 16 und 17 entdeckt. Nicht, dass diese Bibelstelle nicht bekannt war, aber er kam zum Punkt, wo er diese Bibelstelle verstanden hat. Lasst uns Römerbrief 1, 16 und 17 anschauen. Wir sind schon in Römerbrief, wie ich gesagt habe. Wir werden ab und zu durch verschiedene Kapitel aufschlagen oder blättern. Aber hier am Anfang des Briefes sehen wir, was Paulus geschrieben hat. Und hier hat es für Martin Luther, ist es klar, er hat das klar verstanden damals. Römerbrief 1, 16. Er hat geschrieben, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zuerst für den Juden, dann auch für den Griechen. Denn es wird darin geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Der Gerechte wird aus Glauben leben. Nicht aus Glauben plus, nicht aus Glauben und, nicht aus Glauben und gute Werke, nicht aus Glauben und, der und die Kirche. Einfach aus Glauben leben. Und dann hat Martin Luther geschrieben, endlich, da ich Tag und Nacht darüber nachdachte, gab ich durch Gottes Gnade auf den Zusammenhang Acht. Nämlich, die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbaret, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt seines Glaubens. Da fing ich an zu verstehen, dass die Gerechtigkeit Gottes die sei, durch welche der Gerechte durch die Gabe Gottes lebt, nämlich durch den Glauben. Und dass dies die Meinung sei, durch das Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, nämlich die Leidende, durch welche uns der barmherzige Gott durch den Glauben gerecht macht. Wie geschrieben steht, der Gerechte lebet seines Glaubens. Da habe ich empfunden, selbst wiedergeboren sei durch die offenen Toren in das Paradies selbst eingegangen. Da erschien mir sofort die ganze Schrift ein ganz anderes Aussehen zu haben. Sodann ging ich durch die Schrift, soweit ich sie im Gedächtnis hatte, und fand auch in anderen Worten dieselbe Redeweise als das Werk Gottes, das heißt, welches Gott an uns wirkt, die Kraft Gottes, durch welche er uns kräftig macht, die Weisheit Gottes, durch welche er uns weise macht, die Stärke Gottes, das Heil Gottes, die Ehre Gottes. Wie kann sündige Menschen vor Gott stehen? Wie können sündige Menschen vor Gott stehen? Menschen können nur vor Gott stehen durch Glauben. Nur durch Glauben. Durch diesen Glauben dürfen wir leben. Das ist auch klar gemacht in Römerbrief 3, 28. Wir sind schon im Römerbrief. Wir können ein paar Seiten blättern und dann werden wir Kapitel 3, Vers 28 sehen. Wir lehren hier in dieser Predigt nicht nur, was Martin Luther geschrieben hat, sogar wenn es passt. Aber wir lehren und wir sagen und wir möchten sehen, was hier in der Schrift steht. Und es steht geschrieben in Römerbrief 3, Vers 28. So kommen wir nun zu dem Schluss, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird ohne Werke des Gesetzes. Allein durch Glauben. Allein durch Glauben. Es gibt nichts, das wir tun können. Es gibt keine Werke, die wir tun müssen. Es gibt nichts, das wir hier auf der Erde schaffen müssen, direkt vor Gott zu stehen. Weil es unmöglich ist. Sogar wenn ich um Vergebung bitte, sogar wenn ich Buße tue, dann verstehe ich auch, dass alles, was ich mache, dreckig mit Sünde ist. Ich kann nichts Vollkommenes machen. Ich kann nicht direkt vor Gott in mich oder in mir selbst stehen. Wie wir gelernt haben durch das Evangelium und durch diese Reihe von Predigten, Gott gibt uns die Errettung als sein Geschenk durch seine Gnade. Und jetzt muss ich reagieren in dieser Weise, einfach zu glauben. Das lesen wir auch in Römerbrief 4. Römerbrief 4, 1 bis 8 ist eine Bibelstelle. Ich werde nicht alle Verse vorlesen, dass wir aber wo wir sehen, dass Gott betont, dass Gott lehrt, dass wir in der Bibel sehen, dass wir nur durch Glauben dieses Geschenk annehmen und nicht durch gute Werke. Die Bibel macht es sehr klar. Römerbrief 4, Vers 1. Was wollen wir denn sagen, dass Abraham, unser Vater, nach dem Fleisch erlangt hat? Wenn nämlich Abraham aus Werken gerechtfertigt worden ist, hat er zwar Ruhm, aber nicht vor Gott. Denn was sagte die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Wer aber Werke verrichtet, dem wird der Lohn nicht aufgrund von Gnade angerechnet, sondern aufgrund der Verpflichtung. Wer dagegen keine Werke verrichtet, sondern an den glaubt, der den Gottlosen rechtfertigt, dem wird sein Glauben als Gerechtigkeit angerechnet. Wir können ein bisschen weiter in diesem Kapitel gehen, in Römerbrief 4. Und dann können wir auch sehen, dass wir nicht durch religiöses Ritual eine Beziehung mit Gott haben. Durch religiöses Ritual, durch Sachen, die wir in der Gemeinde machen, dürfen wir nicht vor Gott gerecht stehen. Es gibt keine Liste von Diensten, sogar wenn wir hier in der Eckstein-Gemeinde sehr gute Liste haben bezüglich Dienste. Es gibt keine Liste, wo wir uns genug eintragen könnten, direkt vor Gott zu stehen. Und das sehen wir hier auch in Römerbrief 4, Vers 9. Wir können ein bisschen weitergehen hier im Kapitel und seht ihr, was hier die Bibel sagt. Gilt nun dieses Seligpreisung den Beschnittenen oder auch den Unbeschnittenen? Und was war die Beschneidung? Einfach ein religiöses Ritual. Diese Beschneidung in sich selbst hat keine Kraft. Wie wir mit der Taufe heute sehen. man ist nicht durch Taufe errettet, sondern er zeigt, ein Mensch zeigt durch die Taufe etwas, das im Herzen passiert. Und dann hat er geschrieben, hat Paulus hier geschrieben, wir sagen ja, dass dem Abraham der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet worden ist, wie würde er ihn nun angerechnet? Als er beschnitten oder als er noch unbeschnitten war? Nicht als er beschnitten, sondern als er noch unbeschnitten war. Und er empfing das Zeichen der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Werkes. Lesen wir das hier in der Schrift? Lesen wir so ein Prinzip? Nein. Der Beschneidung als Siegel der Gerechtigkeit des Glaubens, den er schon im unbeschnittenen Zustand hatte, damit er ein Vater aller unbeschnittenen Gläubigen sei, damit auch ihnen die Gerechtigkeit angerechnet werde. Sehen wir hier ein Muster in der Schrift? Natürlich. Wir können nicht gerecht vor Gott stehen durch das Gesetz. Natürlich können wir hier lesen und sagen, okay, Römerbrief 4, nicht durch gute Werke, das verstehe ich, nicht durch Ritual, das verstehe ich auch, aber vielleicht, wenn ich alle Gesetze erfüllen oder vielleicht, wenn ich die am meisten Gesetze erfüllen und ich gut genug bin, dann vielleicht kann ich vor Gott gerecht stehen. Aber dann können wir auch hier in Römerbrief 4, 13 vorlesen. Denn nicht durch das Gesetz erhielt Abraham und sein Samen die Verheißung, dass der Erbe der Welt sein solle, sondern durch die Gerechtigkeit des Glaubens. Natürlich ein Muster, das wir hier in der Schrift sehen. Und durch das Glauben allein. Nichts anderes dazu hingefügt. Nichts anderes. Römerbrief 4, 16. Nur ein paar Verse später hat er es auch geschrieben, ganz klar und deutlich, darum ist es aus Glauben, damit es aufgrund von Gnade sei, auf dass die Verheißung dem ganzen Samen sicher sei, nicht nur demjenigen aus dem Gesetz, sondern auch dem aus dem Glauben Abrahams, der unser aller Vater ist. So viele, nur in einem kleinen Abschnitt von der Schrift sehen wir das Muster, allein durch Glauben. Und falls es nicht klar ist, dann können wir ganz kurz, ganz schnell auch Galater 2,16 anschauen. Wir brauchen nur ein paar Seitenblättern, was auch wunderbar im Neuen Testament ist. Galater 2,16. Doch, seht ihr hier, was die Bibel sagt? Doch. Weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt wurden und nicht aus Werken des Gesetzes. Weil aus Werken des Gesetzes kann kein Fleisch gerechtfertigt wird. Diese Bibelstelle finde ich wunderbar. Weil wir dreimal lesen, wie wichtig diesem Satz sagen kann. Aber wir sehen in der Schrift, wie wichtig dieses Prinzip ist. Wie steht man gerecht vor Gott? Wie können wir vor Gott stehen ohne Sünde, ohne dass wir schuld sind? Nur durch Glaube, durch den Glauben. Dann müssen wir auch die zweite Frage stellen, was ist Glaube? Was ist wahren Glauben. Natürlich können wir sagen, durch Glauben. Aber dann müssen wir auch diese Frage stellen, weil wir müssen sicher sein, dass wir nicht ja durch Glaube sagen, aber dass wir verschiedene Meinungen haben. Weil die Schrift auch ziemlich klar ist. Wenn Glaube so wichtig ist, dann möchte ich auch wissen, dass ich den richtigen Glauben habe. Und wir müssen sehen und sagen, wenn wir durch die Schrift arbeiten, dass wahrer Glaube ist allumfassend. Ich habe von Grudem ein Zitat genommen, weil auf Deutsch sind seine Worte klarer als meine Worte auf Deutsch. Er hat gesagt, zum echten, rettenden Glauben gehören Erkenntnis, Zustimmung und persönliches Vertrauen. Und ich möchte kurz durch diese drei Punkte, das wird auch schnell gehen, diese Punkte arbeiten. Zum echten, rettenden Glauben gehören Erkenntnis, Zustimmung und persönliches Vertrauen. Natürlich ist es notwendig, dass wir eine gewisse Erkenntnis von Jesus haben. In Römerbrief 10, 14 lesen wir, wie sollen sie aber denn anrufen, an den sie nicht geglaubt haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Natürlich müssen wir Jesus kennenlernen, aber nicht nur Fakten. Es ist nicht der Fall, dass wir in der Eckstein-Gemeinde einfach schöne Geschichte erklären möchten. Es ist nicht der Fall, dass wenn wir über Glauben reden und wenn wir über echten, rettenden Glauben reden, dass wir sagen einfach, alles, was nötig ist, ist, dass wir die richtige Theologie haben, dass wir gut mit der Theologie klarkommen, dass wir gute Bücher lesen und viel über Jesus lernen, dass wir auch eine Prüfung schreiben können und alles richtig aufschreiben. Ich habe die richtige Antwort. Natürlich ist die Wahrheit uns sehr wichtig. Das haben wir auch gepredigt über Solen der Skripture. Wir müssen der oder den echten Jesus von der Schrift kennenlernen. Wir müssen Fakten haben. Aber die Erkenntnis über Fakten des Lebens, Todes und der Auferstehung Jesus reicht uns noch nicht. Denn Menschen können Tatsachen kennen, aber sie aufbegehren oder sie nicht mögen. Beispielsweise teilt Paulus uns mit, dass viele Menschen Gottes Gebote kennen, sie aber ablehnen. In Römerbrief 1, 31. Wir waren gerade in Galater. Wir können zurück zum Römerbrief gehen, weil wir noch ein paar Bibelstellen haben, von Römerbrief anzuschauen. Bald. Aber in Römerbrief 1, 32 hat Paulus erklärt, es kann sein, dass ein Mensch Fakten kennt oder eine gewisse Erkenntnis hat, aber immer noch keine Beziehung mit dem Herrn hat, keine Beziehung mit Gott hat, obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. Ja, Jakobus hat auch geschrieben in Kapitel 2, Vers 19, ihr müsst nicht aufschlagen, ich lese schnell durch. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Fakten, die wir, oder Theorie, die wir kennenlernen können. Super, oder die wir lernen können. Super. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Du tust voll daran. Aber, dann hat Jakobus geschrieben, eine Bibelstelle, die wir vielleicht auch kennen, auch die Dämonen glauben es. Und zittern. Wie viele Dämonen stehen direkt vor Gott? Wie viele Dämonen werden wir im Himmel sehen und mitteilen und sprechen? Gar keins. Keine. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt. Auch die Dämonen glauben es und zittern. Erkenntnis, nur Erkenntnis, ist nicht gleich wahrer Glaube. Zweitens, Erkenntnis und Zustimmung sogar genügen nicht. Es ist nicht nur, dass wir sagen können, ja, ich habe die richtige Theorie, ich habe etwas gelernt, ich kenne Theologie und jetzt sage ich, das stimmt. Was natürlich schön ist, was natürlich wir hier in der Eckstein-Gemeinde machen möchten, wir möchten Gott kennenlernen durch die Schrift, wir möchten seine Wahrheit kennenlernen. Und wir möchten auch sagen, ich stimme zu. Diese Prinzipien sind wahr. Aber laut einer biblischen Sicht ist diese Erkenntnis und Zustimmung nicht genug. Außerdem genügt die bloße Kenntnis der Fakten und ihre Zustimmung zu ihrer Wahrheit nicht. Nikodemus wusste, dass Jesus von Gott gekommen war, denn er sagte in Johannes 3, Vers 2. Rabbi, Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Nikodemus hatte die Fakten der Situation korrekt eingeschätzt, einschließlich der Lehre Jesu und seiner bemerkenswerten Wunder, und hatte eine richtige Schlussfolgerung aus jenen Fakten abgeleitet. Jesus war ein Lehrer, der von Gott gekommen war. Doch bedeutet dies allein noch nicht, dass Nikodemus rettenden Glaube gehabt hätte. Denn er musste immer noch sein Vertrauen zur Errettung auf Christus setzen. Er musste immer noch an ihn glauben. Laut unserem Freund Wayne Grudem: Ich muss mich dafür entscheiden, mich für meine persönliche Errettung allein auf Jesus zu verlassen. Ein persönliches Vertrauen auf Jesus, dass er mich errettet. Nicht nur, dass wir das Evangelium hören und sagen, die Fakten kenne ich. Nicht nur, dass wir sagen, ich habe das Evangelium gehört und ich stimme zu. Das Evangelium ist wahr. Aber echter Glaube ist, wo wir sagen, ich habe das Evangelium gehört. Ich sehe die Wahrheit von Gott in der Schrift bezüglich besonders meiner Errettung. Ich stimme zu. Ich finde diese Prinzipien wahr und jetzt bin ich auch bereit, mich auf Jesus zu verlassen und auf Jesus allein. Dass ich Vertrauen auf Jesus habe, dass ich glaube von meinem Herzen, dass ich nichts machen kann, direkt vor Gott zu stehen. Aber ich glaube durch das Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er die guten Werke getan hat, die ich brauche, und dass er durch das Evangelium und durch die Gnade Gottes, dass Gott bereit ist, diese guten Werke, diese Gerechtigkeit Jesus mir zu geben. Und wenn ich diese Glaube habe, dann habe ich wahren Glauben. Das bedeutet eine persönliche Hingabe oder Abhängigkeit von Jesus. Das bedeutet, wir reden oft über Hingabe hier in der Eckstein-Gemeinde, dass wir diese komplette Hingabe und Abhängigkeit von Jesus haben. Und ich finde es auch interessant, ganz kurz, dass wir nicht über Vertrauen reden in einer Weise, wo etwas Mystisches passiert oder wo wir etwas Unpersönliches finden müssen. Aber die Bibel betont oft in vielen Versen, dass wir an Jesus glauben, dass wir an ihn glauben. Es ist nicht, dass wir einfach an Wahrheiten glauben müssen. Es ist nicht nur, dass wir eine Hoffnung haben müssen, was wir auch oft in der Welt hören, nicht wahr? Viele denken, dass Glauben ist, wo wir verstehen, dass etwas höchstwahrscheinlich nicht passieren wird oder würde. Aber immer noch sagen wir, ich hoffe, das wird passieren. Zum Beispiel, es kann sein, dass ein Mann sagt, oh, ich hoffe, wenn Gladbach gegen Bayern spielt, dass Gladbach gewinnen kann. Und manchmal ist es passiert. Aber in dieser Weise sprechen wir nicht. Wir meinen nicht, dass so eine Hoffnung in der Schrift erfordert ist. Oder vielleicht können wir als Beispiel nutzen, auch, das mache ich nicht, zu viel Fußball schon. Das ist nicht, was Gott von uns erwartet. Gott erwartet, dass wir Vertrauen zu Jesus haben, dass wir an ihn glauben, an Jesus, eine Person. Das ist, was wir lesen und wissen, auswendig kennengelernt haben von Johannes 3, 16. Und was sagt Johannes 3, 16? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht ihm glaubt. Puh, deutsche Grammatik ist schwer genug. Aber merkt ihr an den Unterschied? Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht, dass wir hier in der Schrift lesen, der ihm glaubt, aber an ihn glaubt. Gott betont hier, dass wir eine Beziehung mit einer Person haben. Und das ist auch wichtig. Nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Hier ist, wie Jesus zeigt, dass der Glaube ein persönliches Vertrauen ist. Auch in Matthäus 11, 28. Wir können, wenn ihr möchtet, einfach im Römerbrief bleiben. Aber als Randnotizen, Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir alle. Merkt ihr hier, wie diese Beziehung, wenn wir Vertrauen zu Jesus haben, dass wir eine persönliche Beziehung mit natürlich einer Person haben. Jesus hat gesagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch trockene Theologie lehren, bis du einschläfst. Nein, das ist nicht, was wir hier in der Schrift lesen. So will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von theologische Bücher, hat er geschrieben. Nein, er hat gesagt, lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eine persönliche Beziehung mit Jesus, die von unserer Hingabe gekennzeichnet ist. Was passiert, wenn ein Mensch glaubt? Das ist die dritte Frage, die wir stellen möchten heute Morgen. Was passiert, wenn ein Mensch glaubt? Wir haben gesehen, dass wir nur durch Glaube vor Gott gerecht stehen können. Wir haben keine andere Chance. Es gibt keine andere Gelegenheit. Und dann haben wir auch gefragt, was ist wahrer Glaube? Was ist wahrer Glauben? Ich möchte zeigen, dass ich diese Glaube habe. Ich möchte tatsächlich etwas Richtiges haben. Und dann stellen wir die Frage, was passiert, wenn ein Mensch glaubt? Warum ist das Glauben so hilfreich, so wirksam? Was passiert in diesem Moment? Und die Antwort ist etwas theologisch auch. In diesem Moment erfahren wir Rechtfertigung. Rechtfertigung. Der Hauptgegenstand in der evangelischen Reformation war eine Auseinandersetzung mit der römischen katholischen Kirche über Rechtfertigung. Und kommen wir zurück zu der Zeit der Reformation. Diese Frage, was passiert, wenn ein Mensch glaubt, ist eine wichtige Frage. Und wir möchten von der Bibel verstehen, was in diesem Moment passiert. Und damals und immer noch heute lehrt die katholische Kirche, dass Gott zuerst durch Glauben etwas in dem Mensch anfängt. Aber durch diese Geschehen muss der Mensch auch etwas machen mit guten Werken, damit er diese Rechtfertigung erlebt oder erfährt, dass er gerecht vor Gott stehen kann. Aber Martin Luther, John Calvin und die anderen Männer der Reformation haben durch die Bibel gelesen. Sie sind zurück zur Schrift. Sie haben gesagt, sola scriptura. Und dann haben sie in der Schrift auch gesagt, das stimmt nicht. Eine biblische Sicht von Rechtfertigung zeigt uns etwas anderes. Nicht, dass wir Gnade von Gott bekommen, damit wir etwas machen, gerechtfertigt zu sein oder gerecht vor Gott zu stehen, sondern dass Gott erklärt, einfach als Richter, dass wir gerecht sind. Wir sehen das Wort ein paar Mal in der Schrift, mehr als ein paar Mal. Ich werde euch zwei Beispiele geben. Zuerst von 5. Mose 25, Vers 1. Das Wort oder diese Idee sehen wir in der Schrift, dass Gott als Richter einfach erklärt und sagt, dass diese Person gerecht ist. Das Wort war so gebraucht in 5. Mose 25, Vers 1. Wenn zwischen Männern ein Streit entsteht und sie vor Gericht treten und man richtet sie, so soll man den Gerechten für gerecht erklären. Hier ist das Schlüsselwort hier für uns in diesem Text, für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Na, merkt ihr hier auch etwas Komisches? Wenn wir das Wort erklären sehen, dann sehen wir in diesem Kontext, dass was erklärt war, war nicht wahr, war nicht richtig. Und man richtet sie, soll man den Gerechten für gerecht erklären und den Übeltäter für schuldig. Oh, das, nein, nicht in diesem Beispiel, das geht. Das ist einfach, was der Richter sagt oder erklärt und es steht. Wir lesen auch im Römerbrief 8, 31. Wir sind im Römerbrief, falls wir nicht zum 5. Moses aufgeschlagen haben, dann können wir in Römerbrief 8, 31 etwas anschauen. Hier, wo wir das Wort erklären wiedersehen. Römerbrief 8, 31. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihm für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Gott ist es doch, der rechtfertigt. In dieser Weise, in diesen zwei Beispielen sehen wir, dass in der Rechtfertigung, dass Gott als Richter erklärt. Sogar wenn es um Sünder geht. In dieser Weise in der Schrift sehen wir nicht, dass Gott in der Rechtfertigung der Sünder nimmt und er verändert ein bisschen, damit er auch bereit ist, etwas zu tun, um korrekt vor Gott zu stehen. Gott hat einfach gesagt, hier ist ein Sünder und als Richter werde ich erklären, dass er nicht mehr Sünder ist, sondern heilig. Wie kann es passieren? Wie kann Gott das machen? Natürlich durch Gnade, wie wir gelernt haben. Aber wie kann es sein? Ist es nicht komisch, dass Gott der Sünder oder den Sünder nehmen kann und sagt, dass Gott sagen kann, er ist gerecht, sogar wenn er ein Sünder ist? Machen wir das in der Kindererziehung? Vielleicht, wenn wir in der Kindererziehung versagen und nicht machen, was wir machen sollen. Aber die Kinder sind sehr schnell zu merken, dass wir etwas komisch oder sogar Falsches gemacht haben, nicht wahr? Wenn wir die zwei Kinder streiten und natürlich ist nur ein Kind schuld. Aber die Kinder streiten und wir kommen mittendrin und wir sagen, du bist schuld, weg, hier, das Spielzeug ist für dich. Und die Kinder sagen, nein, das ist ungerecht. Wie kann es sein, dass Papa als Richter den Sünder als heilig erklärt? Wie kann es sein? Es ergibt von, sogar als Menschen, als sündiger Menschen, verstehen wir, dass es komisch ist. Wie kann es funktionieren? Wir haben eine ganz klare, einfache Antwort in 2. Korinther 5, 21. Eine Bibelstelle, die ihr vielleicht auswendig gelernt habt, aber eine Bibelstelle, die uns so hilfreich ist. Lasst uns 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21 aufschlagen. Und hier ist, wie Gott es machen kann. Hier ist, wie wir durch Glauben, durch Gnade, direkt vor Gott stehen. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, wer oder über wen reden wir hier? Jesus, der vollkommene Retter. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes wurden. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Oder von Jesaja 53, Vers 6. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und in dieser Weise haben wir einen Tausch so wunderbar. In dieser Weise nimmt Gott meine Schuld und lach ihm sie auf Jesus. Jesus hat alle meine Schuld genommen. 1. Petrus 2, 24. Eine Bibelstelle, die das Gleiche sagt. Aber eine Bibelstelle, die wir nicht schnell darüber fliegen möchten. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Versteht ihr, was wir hier lesen in dieser Stelle? Er hat unsere Sünde selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen, durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Hier haben wir diesen Austausch oder dieses Austausch, was ich bringe vor Gott. Was ich habe im Leben ist einfach Sünde. Und wie kann ich rein sein? Wie kann ich vor Gott gerecht stehen? Ich kann nur vor Gott gerecht stehen, indem Gott meine Sünde weggenommen hat und nicht einfach im Meer geworfen hat. Er hat nicht einfach vergessen, dass ich gesündigt habe. Er hat meine Schuld genommen. Er hat meine Sünde genommen und Jesus hat für mich gelitten, damit ich gerecht vor Gott stehen kann. Und jetzt lesen wir Römerbrief 8, Vers 1. So gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Was für eine super wunderbare Wahrheit. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ganz am Anfang der Predigt habe ich gefragt, wie gehen wir mit Schuld um? Kinder, sie haben eine Weise, in der sie mit Schuld umgehen. Als Erwachsene denken wir, dass wir ein bisschen mehr entwickelt sind. Aber wir können unsere Schuld nicht wegnehmen in uns selbst. Aber Jesus hat es für uns getan, damit wir gerecht vor Gott stehen können. Und auch in Römerbrief, Kapitel 4, Vers 3. Denn was sagt die Schrift? Abraham aber glaubte Gott, und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Durch Glauben, wenn wir glauben, wenn wir das Evangelium hören, natürlich, wenn wir das Evangelium verstehen und wenn wir das Evangelium zustimmen und wenn wir diese Hingabe zu Jesus haben und wenn wir Vertrauen auf Jesus haben oder zu Jesus haben, dann bekommen wir als Geschenk von Gott durch seine Gnade diese Gerechtigkeit. Nicht, dass wir etwas Gutes in uns haben, sondern dass Gott sieht uns, ob wir eine schöne Jacke haben, die uns verkleidet. Und diese Jacke gehört nicht mir, sondern Jesus. Und was Jesus getan hat, gilt für mich. Für mich. Eine kurze Frage, die wir jetzt am Ende der Predigt stellen möchten. Wie kann ich wissen, dass ich wahre Glaube habe? Es gibt einige, die sagen können, Nick, es ist einfach. Zu einfach zu sagen, dass wir nur glauben müssen. Was sollen wir oder wie sollen wir mit denen umgehen, die sagen einfach, ja, ich glaube, aber das Leben sieht nicht anders aus. Wie sollen wir umgehen mit denen, die sagen, ja, ich glaube, ich stimme zu, ich habe das Evangelium gehört, ich stimme zu und natürlich möchte ich auch Jesus folgen, aber wir sehen keine Veränderung im Leben. Wie kann ich wissen, dass ich wahre Glaube habe? Und jetzt möchte ich kurz Jakobus 2 aufschlagen. Jakobus 2. Es gibt viele Sachen, die wir hier sagen könnten, aber ich möchte, dass diese Lektion nicht so lang ist. Wie kann ich wissen, dass ich wahre Glaube habe? Dann werden wir danach auch gute Werke sehen. Wir werden ausleben, was wir glauben. Jakobus 2, 14. Was hilft es, mein Bruder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? kann ihn, denn dieser Glaube retten, wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fällt und jemand von euch würde zu ihnen sagen, geht hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Die Bibel lehrt auch, wenn wir diesen wahren Glauben haben, wenn wir das Evangelium verstehen, wenn wir die Prinzipien zustimmen, wenn wir Hingabe zu Jesus haben, dann werden wir natürlich etwas im Leben schaffen. Nicht, dass wir es vollkommen machen, sondern dass durch Gnade auch, dass Gott uns hilft, weiter im Leben zu gehen, damit wir Jesus ähnlich aussehen. Das ist, was wir auch in Epheser 2, 8 bis 10 lesen. Und ich verstehe auch, dass die Grammatik immer schwer ist. Für die Deutschen, die Deutsch gelernt haben als Kinder, ist deutsche Grammatik immer schwer. Für die, die Englisch als Muttersprache gelernt haben, englische Grammatik ist auch schwer. Grammatik ist einfach schwer. Aber wir sollen gut merken hier in Epheser 2, 8, die Präpositionen. In Epheser 2, 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken. Nicht, dass diese guten Werken, die wir tun werden, haben einen Einfluss auf diese Gerechtigkeit. Weil Gott hat das für uns geschaffen. Er gibt uns Gerechtigkeit Jesus als Geschenk und wir müssen einfach glauben. Aber danach werden wir, als wir in diesem Text sehen, dann werden wir gute Werke tun, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir haben auch hier gepredigt, Soli Deo Gloria. Wir möchten, dass Gott in allem verherrlicht ist. Wir möchten vor allem, dass wir sehen, dass Gott herrlich ist und wir möchten, dass Gott im Leben verherrlicht ist. Und dann habe ich gesagt, ja, natürlich, in vielen Sachen können wir Gott verherrlichen. 1. Korinther 10, Vers 31. Ob wir trinken oder essen, dann können wir Gott verherrlichen in diesen kleinen Sachen des Lebens. Natürlich, das glaube ich. Aber dann habe ich auch versucht, in der Predigt zu sagen, dass durch die Errettung können wir auch Gott verherrlichen. Und in dieser Weise sehen wir von der Schrift, dass wir gerecht vor Gott stehen, weil Jesus hat alle Werke gemacht. Und wir nehmen diese Werke an durch Glauben, weil sie ein Geschenk von Gott sind, durch seine Gnade. Und wenn wir diese Transformation erfahren, dann werden wir jubeln und werden wir auch bereit sein, gute Werke zu tun. Deshalb gehen wir weiter in Dienst. Nicht, weil wir versuchen, die Liebe Gottes zu verdienen. Nicht, weil ich denke, vielleicht wenn ich diese gute Liste ausfüllen und jeden Sonntag ABC machen und Dienstag beim Hauskreis und vielleicht Mittwoch bei dem anderen Hauskreis und Freitag bei der Jugendgruppe und. Vielleicht Gott wird mich lieben. Nein, das ist nicht der Fall. Aber wenn ich verstehe, dass Gott mich liebt, dann gehe ich weiter in Liebe für Gott und versuche, ihm zu dienen. Aber hier sind vielleicht zwei Fragen für uns heute. Jetzt, dass wir so viel Theorie gehabt haben, lasst uns zwei Fragen uns stellen, die ziemlich praktisch sind. Ich verstehe auch, dass hier bei der Eckstein-Gemeinde wir werden oft über das Evangelium reden. Das Evangelium können wir können nicht zu viel vom Evangelium haben. Aber wir müssen uns auch fragen, oder vielleicht einige von euch sich fragen müssen, glaube ich in dieser Weise? Habe ich den Glauben, den ich hier in der Schrift sehe, habe ich Hingabe zu Christus, zu Jesus? Habe ich so eine Beziehung mit ihm? Und zweitens, und ich verstehe auch, besonders in einer gesunden Gemeinde, können wir auch sagen, ja, natürlich, wir haben so einen Glauben. Natürlich haben wir eine Beziehung mit dem Herrn. Aber wir sollen uns vielleicht ständig fragen, wir sollen uns ständig daran erinnern, dass sogar wenn wir versuchen, etwas Schönes zu tun, dass wir die Liebe Gottes nicht verdienen. Die Liebe Gottes war da, bevor wir einfach angefangen haben mit den Werken. Und sogar wenn wir sündigen, dann kommen wir zurück zur Quelle. Dann kommen wir zurück zu Gott und wir bitten um Vergebung. Und durch seine Gnade ist uns vergeben. Vier Fragen, die wir heute gestellt haben, zu verstehen, wie wir vor Gott gerecht stehen. Lass mich am Ende beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir danken für dein Wort. Herr, wie wir durch diese Reihe von Predigten gesehen haben, wir brauchen dein Wort. Und diese Wahrheiten können wir nicht entdecken, falls wir irgendwo im Wald gehen und deine Herrlichkeit anschauen. Wir werden natürlich einiges erkennen, aber diese Wahrheiten, die wir vom Evangelium haben, wie wir vor dir gerecht stehen könnten, wie wir so viel Gnade von dir bekommen haben, wie wir auch einfach im Glauben zu dir kommen müssen, diese Wahrheiten kommen von dir im Geschenk, das Wort ist. Hilf uns, Herr, diese Theorie auch gut zu lernen, damit wir nicht nur Erkenntnis haben, damit wir nicht nur zustimmen, dass diese Fakten korrekt sind oder wahr sind, aber dass wir auch durch die Wahrheit eine lebendige Beziehung mit dir haben, dass wir eine Verbindung mit Jesus haben und durch diese Verbindung, dass er durch uns viele gute, gottvollgefällige Früchte hervorbringt. Amen.